Sie hören Aurora, der Algorithmus der Wahrheit, von Titus Rinke, gelesen von Uwe Teschner. Für Papa. Prolog. Die Geschichte der Welt hätte anders verlaufen können. Der Zweite Weltkrieg wäre nicht ausgebrochen. Keine Vernichtungslager, keine zerbombten Städte, keine Mauer, die einen Kontinent teilte. Keine Angst vor dem Kalten Krieg, keine Atombomben, die in Schach gehalten werden mussten. Stattdessen hätte es eine Alternative geben können. Aurora. Sie existierte nie, aber vielleicht hätte sie existieren sollen. Sie wäre ein Funke gewesen, eine Bewegung. Vielleicht wäre sie gescheitert. Vielleicht auch nicht. Aber wenn sie stark genug gewesen wäre, wenn sie Millionen von Menschen erfasst hätte, dann hätte sie vielleicht vieles verhindern können. Mila tippte die ersten Worte. Aurora war der Anfang von allem. In diesem Moment wusste sie nicht, dass diese Worte mehr waren als nur der Auftakt zu einer fiktiven Geschichtsschreibung. Sie wusste nicht, dass sie in wenigen Wochen auf den Bildschirmen von Millionen Menschen erscheinen würden, dass diese Worte in Talkshows, Nachrichtensendungen und Zeitungen diskutiert werden würden. Sie wusste nicht, dass sich in Foren auf der ganzen Welt hitzige Debatten darüber entzünden würden, ob Aurora eine vergessene historische Bewegung gewesen war oder nur ein ausgeklügelter Schwindel. Sie wusste nicht, dass sie gerade den ersten Stein ins Rollen brachte, der den Lauf der Gegenwart verändern würde. Erster Akt. Aurora entsteht. Kapitel 1. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Geschichte neu schreiben. Dr. Felix Neumann ließ seinen Blick durch den Seminarraum wandern. Seine Worte hingen einen Moment in der Luft, ehe das leise Rascheln von Notizblättern und das Klackern auf Tastaturen einsetzten. Einige Studenten sahen ihn aufmerksam an, andere wirkten skeptisch. Nicht in Form eines Romans oder eines Films, fuhr er fort, sondern als historisch fundiertes Szenario. Was wäre passiert, wenn ein entscheidender Moment in der Vergangenheit anders verlaufen wäre? Welche Kettenreaktion hätte das ausgelöst? Wie würde die Welt heute aussehen? Mila Rosenzweig lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, die Arme verschränkt. So eine Frage hatte sie in dem Seminar nicht erwartet. Geschichte war doch kein Experiment, oder? Was genau sollen wir tun? Fragte Jonas Fischer, der nachdenklich seinen Kuli zwischen den Fingern drehte. Dr. Neumann lächelte. Ihre Aufgabe ist es, eine alternative Geschichtsrealität zu entwerfen, basierend auf echten historischen Gegebenheiten. Keine Science-Fiction, kein Fantasy-Konstrukt. Ihr Szenario muss plausibel sein. Es muss sich so lesen, als könnte es tatsächlich passiert sein. Sie wollen also, dass wir lügen? Warf Leon ein. Nein, sagte Dr. Neumann ruhig. Ich will, dass Sie nachdenken. Geschichte ist keine starre Abfolge von Ereignissen. Sie ist ein Geflecht von Möglichkeiten, Wendepunkten, Entscheidungen. Manche getroffen, andere verpasst. Ihre Aufgabe ist es, eine dieser verpassten Möglichkeiten zu erkennen und sie zu einem alternativen Geschichtsverlauf auszuarbeiten. Jetzt waren Sie wach. Nur 5 Studierende saßen in dem viel zu großen Raum verteilt, und trotzdem lag plötzlich spürbare Euphorie in der Luft. Was, wenn die Französische Revolution gescheitert wäre? Oder ein anderes Ergebnis des Ersten Weltkriegs? Wenn Hitler nicht an die Macht gekommen wäre? Stellt euch vor, der Kalte Krieg hätte nie begonnen. In dem Gemurmel erhob Mila plötzlich ihre Stimme. Was, wenn nach dem Ersten Weltkrieg eine Bewegung entstanden wäre, die den Nationalismus in Europa gestoppt hätte? Als sich die Aufmerksamkeit ihrer Kommilitonen auf sie richtete, zögerte Mila kurz. Dann erklärte sie, eine Bewegung, die früh genug entstanden wäre, vielleicht um 1920. Junge Menschen, die den Krieg ablehnten und stattdessen auf Wissenschaft, Frieden und Zusammenarbeit gesetzt hätten. Ich meine eine Art paneuropäische Jugendbewegung. Statt dass jedes Land sich in seinen eigenen Schmerz und seine Rachefantasien zurückgezogen hätte, wäre eine Strömung entstanden, die Europa vereinte. Junge Leute, die sich gegen Hass und für Zusammenarbeit eingesetzt hätten. Künstler, Wissenschaftler, Philosophen. Etwas, dass die Saat für eine andere Zukunft gelegt hätte. Dr. Neumann nickte. Und wie könnte eine solche Bewegung ausgesehen haben? Mila dachte einen Moment nach. Sie müsste direkt nach dem Ersten Weltkrieg entstehen, vielleicht tatsächlich schon 1920. Sie müsste von Menschen getragen werden, die verstanden hätten, dass Nationalismus keine Lösung ist, dass Krieg keine Zukunft hat. Vielleicht hätten sie Flugblätter verteilt, Zeitungsartikel geschrieben, Demonstrationen organisiert. Jonas runzelte die Stirn. Und du glaubst, das hätte funktioniert? Der Nationalsozialismus ist nicht aus dem Nichts entstanden. Das war eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Glaubst du wirklich, ein paar idealistische Studenten hätten das verhindern können? Vielleicht nicht ein paar, sagte Mila. Aber eine ganze Bewegung, die sich in mehreren Ländern gleichzeitig ausgebreitet hätte, hätte einen Unterschied gemacht. Stell dir vor, es hätte eine Alternative gegeben, bevor Hass zur dominierenden Kraft wurde, bevor Millionen Menschen sich machtlos fühlten. Sarah beugte sich vor. Das klingt ja fast wie eine Version der Hippie-Bewegung. Friedlich, über Grenzen hinweg gegen das Establishment. Nur eben in den 1920ern. Genau, eine Art Euro-Hippies, sagte Mila begeistert. Aber mit einem realpolitischen Ziel. Nicht nur gegen den Krieg, sondern für ein geeintes Europa, für Wissenschaft statt Propaganda, für Zusammenarbeit statt Feindschaft. Dr. Neumann lächelte. Das ist ein faszinierender Gedanke. Wenn Sie sich für dieses Szenario entscheiden, dann überlegen Sie, was für Menschen hätten diese Bewegung gegründet? Welche Philosophie hätten sie vertreten? Wie hätten sie versucht, sich durchzusetzen? Und welche Hindernisse hätten sie überwinden müssen? Mila sah in die Runde. Ihre Idee hatte etwas ausgelöst. Einige ihrer Kommilitonen notierten sich eifrig ihre Einfälle, andere blickten nachdenklich an die Decke. Selbst Jonas, der skeptische Realist, war in Gedanken versunken. Sarah hielt in ihrem Schreiben plötzlich inne. »Hat jemand eine Idee, wie wir die Bewegung nennen könnten?« Es wurde still. Dann sagte Mila leise,
»Aurora.«
Dr. Neumann nickte langsam.
»Aurora, die Morgenröte Europas. Ein passender Name für eine Bewegung, die eine neue Zukunft schaffen will.«
Kapitel 2. Das Café war voll, die Gespräche laut, das Klirren von Tassen und das Zischen der Espressomaschine vermischten sich mit dem Lachen der Gäste. Ein typischer Nachmittag nahe der Universität. Aber am Tisch in der Ecke, wo Mila, Jonas, Sarah, Ben und Leon saßen, drehte sich das Gespräch um eine Vergangenheit, die nie existiert hatte.
»Also mal ganz ehrlich«, begann Jonas und ließ seinen Löffel in der Tasse kreisen. »Das ist alles nett gedacht, aber völlig unrealistisch. Nationalismus war damals überall. Ein paar Künstler und Intellektuelle hätten das nicht stoppen können.«
»Nicht?« Mila hob herausfordernd die Augenbrauen. »Denk doch mal an die Hippies. Die haben das ganze damalige Miteinander von Grund auf verändert. Was wäre, wenn es etwas Ähnliches in den 1920ern gegeben hätte? Ein paar Leute reichen nicht, klar, aber wenn es größer geworden wäre?«
»Wie genau hätte das funktionieren sollen?« Jonas lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Wir sollten auch bedenken, dass es den Menschen damals nach dem Versailler Vertrag wirtschaftlich sehr schlecht ging. Da müssen wir wirklich einige Beweise erfinden, dass es so eine Bewegung wirklich hätte geben können.«
»Vielleicht müssen wir keine erfinden«, warf Sarah ein. »Wir könnten doch mit echten historischen Bewegungen arbeiten und sie mit unserer Geschichte verknüpfen. Die Pazifisten der Zwischenkriegszeit, die Avantgarde-Künstler, die frühen europäischen Föderalisten, all das gab es schon. Wir könnten Aurora aus den realen Fragmenten der Vergangenheit zusammensetzen.«
Ben, der bisher still gewesen war, tippte etwas in seinen Laptop. »Ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert. Es gab tatsächlich Gruppen, die sich in den 20ern für ein geeintes Europa eingesetzt haben. Zum Beispiel die Pan-Europa-Union. Das war damals noch eine Randidee, aber wenn wir das mit einer größeren Jugendbewegung kombinieren, ja, eine Art Vorläufer der 68er-Bewegung, wie Mila vorhin meinte, nur eben 40 Jahre früher«, murmelte Leon. »Wenn wir zeigen können, dass Aurora eine Mischung aus existierenden Strömungen war, könnte sie glaubwürdig erscheinen.« Jonas rieb sich über das Gesicht. »Okay, also gut, angenommen. Ich spiel mal mit, hm? Wer hätte diese Bewegung angeführt? Wer wären ihre Ideologen, ihre Vordenker? Wenn wir das ernsthaft als Szenario aufziehen, dann brauchen wir Gesichter, Namen, Ideen.« Mila beugte sich vor. Ihre Stimme wurde leiser, fast verschwörerisch. »Stell dir eine Gruppe junger Menschen vor,
verstreut in den Metropolen Europas, Berlin, Paris, Wien, Rom. Künstler, Schriftsteller, Journalisten. Sie sehen, dass ihre Gesellschaften auf einen Abgrund zusteuern und sie entscheiden, dass sie nicht einfach zuschauen. Sie vernetzen sich, organisieren sich. Sie veröffentlichen Pamphlete, Zeitungsartikel, halten Reden. Und langsam wächst aus diesem kleinen Kreis eine echte Bewegung. Ein alternatives Manifest, ergänzte Sarah. Etwas, das in Opposition zu den extremen Ideologien steht, die damals aufkamen. Statt der nationalen Reinheitsfantasien der Faschisten fordern sie europäische Solidarität. Statt Blut- und Bodenrhetorik setzen sie auf Fortschritt. Jonas schüttelte den Kopf. Und du glaubst, das hätte wirklich eine Chance gehabt? Die 1920er waren chaotisch, die Gesellschaften destabilisiert, die Wirtschaft am Boden. Jeder suchte nach einfachen Lösungen. Und dann kommen da ein paar kluge Köpfe, die sagen, lasst uns alle Nationen vergessen und gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten. Klingt nicht gerade nach einer Botschaft, die damals viele erreicht hätte. Vielleicht nicht sofort, gab Leon zu. Aber Bewegungen beginnen oft klein. Die ersten Sozialisten wurden belächelt, die ersten Feministinnen verlacht, die Bürgerrechtsbewegung in den USA ignoriert, bis sie zu groß wurden. Es hätte gereicht, wenn Aurora einen Kontrapunkt gesetzt hätte, sagte Mila. Eine Alternative geschaffen hätte. Die Menschen hätten zumindest die Wahl gehabt. Jonas trank einen Schluck von seinem Kaffee und seufzte. Sein Blick zeigte noch immer Zweifel, aber auch ein Funken Neugier war darin zu erkennen. Okay. Sagen wir, ich lasse mich auf den Gedanken ein, dass sich eine Bewegung etabliert hätte. Wir brauchen eine Struktur. Wer sind die Gründer? Wo beginnt die Bewegung? Wie breitet sie sich aus? Und vor allem, wie hätte sie überleben können? Die Struktur können wir aus den realen Bewegungen ableiten, sagte Ben und scrollte weiter durch seine Notizen. Vielleicht beginnt Aurora in den Cafés von Paris, unter Künstlern und Intellektuellen. Aber schnell wächst sie in die Universitäten hinein, erreicht die jungen Akademiker, die noch nicht in der starren Ideologie ihrer Eltern gefangen sind. Vielleicht hätte sie sich durch Publikationen und radikale Denker verbreitet, so wie die Ideen der Aufklärung das taten. Bis es draußen dunkel wurde, saßen sie in dem Café und arbeiteten mit Eifer an ihrem Projekt. Die Idee war geboren. Jetzt musste sie Form annehmen. Kapitel 3. Zwei Tage nach ihrem Treffen im Café saßen Mila, Jonas, Sarah, Ben und Leon wieder zusammen, diesmal in einem der Gruppenräume der Universitätsbibliothek. Der Tisch war übersät mit Büchern, Notizblöcken und aufgeklappten Laptops. Dazwischen lag Sarahs Skizze des Aurora-Symbols, eine stilisierte Sonne, deren Strahlen sich in einem Kreis vereinten. »Okay«, begann Leon und rieb sich die Hände. »Wir haben den Namen, wir haben eine Grundidee. Aber wir müssen Aurora jetzt mit Substanz füllen.« Eine Bewegung ohne klares Manifest ist keine Bewegung. Jonas lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Aber bevor wir ein Manifest schreiben, sollten wir erstmal die Grundlagen klären. Wo beginnt es? Fragte Ben, der bereits eine Datei mit ersten Ideen angelegt hatte. Paris, sagte Sarah sofort. Kunst, Kultur, Literatur. Paris war damals das intellektuelle Zentrum Europas. Oder Berlin, schlug Leon vor. Die Weimarer Republik war damals eine Brutstätte für neue Ideen. Wenn irgendwo in Deutschland eine solche Bewegung entstanden wäre, dann dort.
Warum nicht beides?
Mila nahm einen Stift, schrieb die Namen der Städte auf ein Blatt Papier und verband sie mit einer Linie. Aurora beginnt als Korrespondenz zwischen jungen Intellektuellen in Paris und Berlin. Sie schreiben sich Briefe, tauschen Ideen aus. Später schließen sich andere Städte an, Wien, Rom, Prag. Wir brauchen mindestens drei zentrale Figuren, sagte Jonas. Den Visionär, den Strategen und den Künstler. Mila nickte und schrieb Namen auf das Papier. Emile Rousseau, der Visionär. Ein französischer Schriftsteller, der glaubt, dass Europa sich entweder vereinen muss oder in den Abgrund stürzt. Dann haben wir noch Clara Weizmann, die Strategin. Eine deutsche Journalistin, die erkennt, dass Worte nicht reichen, um eine Bewegung zu gründen. Man muss auch politisch denken. Und Hans Gruber, der Künstler. Ein Berliner Maler, der mit Kunst gegen den Nationalismus kämpft und dafür verhaftet wird. Moment, Jonas hob die Hand. Hans Gruber? Ist das nicht der Bösewicht aus Stirb langsam? Mila lachte.
Reiner Zufall.
Sicher. Jonas verdrehte die Augen, schrieb den Namen aber trotzdem in sein Notizbuch.
Leon starrte auf seine Notizen. Jetzt wissen wir, wer Aurora gegründet hat. Die nächste Frage, was wollten Sie genau? Sie wollten die Grundlagen für ein vereintes Europa legen, sagte Mila. Nicht nur politisch, sondern auch kulturell und wirtschaftlich.
Wie ein früher Vorläufer der Europäischen Union? Fragte Ben.
Ja, aber mit einer anderen Philosophie. Aurora wäre ja nicht von Politikern gegründet worden, sondern von Intellektuellen, Künstlern und Wissenschaftlern. Sie hätten nicht auf Regierungsentscheidungen gewartet, sondern versucht, die Gesellschaft direkt zu verändern.
Das klingt schon mal großartig, sagte Sarah.
Aber jetzt brauchen wir Dokumente. Wenn wir wollen, dass Aurora real wirkt, müssen wir so tun, als hätte sie tatsächlich existiert.
Mila riss eine leere Seite aus ihrem Block.
Dann schreiben wir das Manifest.
Jetzt? Fragte Jonas ungläubig.
Warum nicht? Die erste Fassung, die Grundidee. Was war das Herzstück von Aurora?
Kurze Stille. Dann beugte sich Mila über das Blatt und schrieb die ersten Worte. Europa gehört nicht den Generälen. Es gehört uns. Sie blickte auf.
Und jetzt?
Jetzt, sagte Sarah mit einem Lächeln,
erschaffen wir eine neue Realität.